Auch wenn es zuletzt wenig Anlass gab, öffentliche Aktionen scheut Berthold Huber nicht. Da ist er durch und durch Gewerkschafter. Etwa als es bei Opel 2009 spitz auf Knopf stand. Da hatte die IG Metall Ende Februar zu einem Aktionstag nach Rüsselsheim gerufen. Ihr Vorsitzender Berthold Huber trat trotz der frischen Temperaturen nur im Jackett auf.
Keine Angst vor der Kälte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Beschäftigten von GM in Europe, in Europa, haben heute eine Botschaft. Opel darf nicht sterben, Kolleginnen und Kollegen. Und Opel wird nicht sterben.
Er könne laut sein, sagt er von sich. Aber meist ist er es nicht. Meist gehört er zu den Leisen, Nachdenklichen, Präzisen. Da sucht er dann auch schon mal während eines Vortrages einen Spickzettel, eine Unterlage, auf die er sich gerne beziehen möchte. Dabei verlangsamt er den Redefluss und seine Entourage ist heilfroh, wenn er den Zettel endlich gefunden hat. Und gewiss in dieser unaufgeregten Art wird er an diesem Wochenende die IG Metall in die Hände seines Nachfolgers Detlef Wetzel übergeben, in guter alter Tradition.
Das Lied der Linken, der Gewerkschaften und Sozialdemokraten gehört auch zum Kulturgut der IG Metall. Am kommenden Sonntag, zu Beginn des 6. außerordentlichen Gewerkschaftstages, werden es die IG Metaller wohl wieder singen. Berthold Huber wird dann als erster Vorsitzender gehen. Michael Hüter, als Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, quasi Teil des tarifpolitischen Gegenübers, zieht eine positive Bilanz der Ära Huber.
Die Tarifpolitik, gerade auch in dem Bereich der Metall- und Elektroindustrie im Rahmen der Krise, war höchst erfolgreich und verantwortlich, nämlich Beschäftigung zu halten und dann auch die Löhne stabil zu halten, danach aber auch nicht in eine übertriebene Nachschlagsdiskussion wirklich einzusteigen.
Lob von der falschen Seite? Nein, sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser.
Für die deutsche Wirtschaftskultur ist sehr wichtig, eine kooperative, man könnte auch sagen korporative Struktur der Arbeitsbeziehungen. Das heißt, die Gewerkschaften sind stark und können es sich deshalb leisten, kooperativ zu sein in den Unternehmen, wenn es denn sein muss. Sie sind aber auch stark genug, um die Interessen ihrer Mitglieder durchzusetzen, wenn es sein muss.
Leicht war es für Berthold Huber nicht, Tarifpolitik in der Konjunkturkrise zu gestalten. Es war die Zeit, als die für Deutschland wichtige Automobilindustrie in einer Sackgasse steckte, als etwa im größten Lastwagenwerk Europas, bei Daimler in Wörth, nicht mehr 400 Fahrzeuge am Tag, sondern 40 in der Woche gebaut wurden. Wie also die Belegschaft von 15.000 Leuten durch diese Krise bringen?
Da ging es der IG Metall nicht um höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten, längere Pausen oder steigende Zuschläge. Vor allem ging es darum, Arbeitsplätze zu erhalten, langfristig zu erhalten. Eine Hilfsmaßnahme war die Abwrackprämie für alte Autos. Eine Idee von Berthold Huber.
Die aktuelle Lösung jedoch hieß Kurzarbeit. Die bedeutete Lohnverzicht der Arbeitnehmer, Teillohnausgleich durch die Arbeitgeber, Hilfen der Bundesagentur für Arbeit, auch für die betriebliche Fortbildung, die in der freien Zeit dann möglich war. Auch dafür hatte sich Huber eingesetzt.
Die Alternative sind Massenentlassungen, das teuerste. Und ich glaube nicht, dass man Menschen mit der Peitsche nur mit Druck zu etwas bringt. Überall dort, wo die Unternehmensleitungen und die Betriebsräte sagen, wir machen Kurzarbeit, sind diese Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit ein Renner. Ich sage ausdrücklich, beide müssen dazukommen. Die Arbeitnehmerseite, aber auch das Unternehmen und die Arbeitgeberseite. Und dann funktioniert das.
Das tat es. Die deutschen Maschinenbauer zum Beispiel hatten 2009 einen Produktionseinbruch von knapp 25% erlebt. Ein großer Teil der 920.000 Arbeitsplätze war in Gefahr. Dass letztlich nur 34.000 Stellen gestrichen wurden, könne man als Erfolg werten, meint der damalige Präsident des Maschinenbauverbandes Manfred Wittenstein.
Die Unternehmen hielten dieses Mal auf Biegen und Brechen ihre Mitarbeiter länger als in früheren Abschwüngen. Legt man den Einbruch in der Produktion zugrunde, hätten die Unternehmen aus betriebswirtschaftlicher Sicht vermutlich mehr als 100.000 Stellen abbauen müssen. Es gibt also offensichtlich eine klare Entscheidung zahlreicher Unternehmen, die Mitarbeiter aus strategischen Gründen zu halten.
Gewerkschaften denken auch unternehmerisch, sind oft unverzichtbarer Teil der Unternehmensstrategie. Das hat sich in der Krise gezeigt. So hielt sich die IG Metall auch noch zurück, als die Hoffnung auf wieder bessere Konjunkturdaten aufkam. Im Februar 2010 kam sie mit einer Tarifforderung von 0% heraus, eine Nachkriegspremiere. Berthold Huber wusste sie zu begründen.
Dass die IG Metall hier keine Lohnzahlen nennt, ist natürlich ungewöhnlich, aber für uns ist das die logische Konsequenz aus der jetzigen tiefen Krisensituation und aus den bisherigen Gesprächen.
Außerdem gab es Pforzheim, ein Tarifabkommen schon aus dem Jahr 2004, das es den Unternehmen erlaubte, Löhne und Arbeitszeiten innerhalb tariflicher Grenzen nach oben und unten anzupassen, sozusagen ein atmender Tarifvertrag. Berthold Huber sagt, spätestens seitdem könne kein Unternehmer behaupten, er scheitere an zu hohen Lohnkosten.
Kein Unternehmen, das verbandsgebunden ist, wird an irgendwelchen Kostenproblematiken scheitern. Jedenfalls haben wir alle Instrumente dazu schon längst geboren.
Dennoch sind die Löhne und Gehälter in der Metall- und Elektroindustrie alles andere als mickrig. Die aktuelle politische Mindestlohndebatte um 8,50 Euro pro Stunde gehe, was die Höhe anbelangt, an der Branche völlig vorbei, bestätigt der Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbandes Hannes Hesse.
Für die Maschinenbauindustrie ist ein Mindestlohn in dieser Höhe kein Thema, weil bei uns die Tariflöhne im Metalltarif für Hilfsarbeiter bei rund 15 Euro anfangen.
Wettbewerbsfähig sind die beschäftigungsintensiven Branchen Auto, Maschinenbau und Elektroindustrie gleichwohl. So wettbewerbsfähig, dass die Beschäftigung ständig steigt. Das strahlt aus. Ende Oktober zählte das Statistische Bundesamt erstmals mehr als 42 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Das waren 7,5% mehr als 2006. Eine Folge von Ingenieurskunst, von der Erschließung ausländischer Märkte durch die Unternehmer und ganz sicher auch der Sozialpartnerschaft.
Als Berthold Huber an die Spitze der IG Metall kam, gab es keine zukunftsfähige Strategie für die Organisation. Da gab es Streit. Vor 10 Jahren hatte der damalige Gewerkschaftschef Klaus Zwickel einen 2-wöchigen Streik in Ostdeutschland abgeblasen, der dort die 35-Stunden-Woche durchsetzen sollte. Der Arbeitskampf sei nicht zu gewinnen, kaum Unterstützung im Osten, zu wenig Solidarität im Westen, die öffentliche Meinung angesichts der hohen Arbeitslosigkeit schwer für einen Streik zu mobilisieren.
Sein Vize Jürgen Peters, für Tarifpolitik zuständig, fühlte sich brüskiert. Der Hardliner Peters galt Beobachtern der Gewerkschaftslandschaft schon zuvor als Traditionalist mit wenig Blick für die sich wandelnde Arbeitswirklichkeit. Der Historiker, Politologe und Soziologe Jürgen Kocker urteilte damals:
Die Gewerkschaften sind sehr stark Produkt einer Zeit, in der Wachstum normal war und Massenfabrikation mit Normalarbeitsverhältnis weit verbreitet. Deswegen setzen sie einen erheblichen Teil ihrer Anstrengung für die Erhöhung der Löhne einerseits und die Reduzierung der Arbeitszeit andererseits.
Des Vorstandes ist eine Vernunftpartnerschaft auf Zeit, ist keine Liebesheirat. Beide Seiten sind sie mit ihrem Kopf und klaren gegenseitigen Absprachen eingegangen.
Das Tandem trat an in der Zeit der Agenda 2010, der Privatisierungen, der Flexibilisierung von Arbeitsbeziehungen, des Strukturwandels auch in den Belegschaften. Maschinenbauer entwickelten sich vom Schrauber zu Ingenieurunternehmen. Ein Drittel der Berufseinsteiger kam schon damals über Hochschulen und nicht mehr über die Lehre in die Metallerbranche. Darauf war die IG Metall kaum vorbereitet. Angestellte fanden nicht den Weg zu ihr.
Hinzu kam die hohe Arbeitslosigkeit von 12-13% in den Jahren 2004, 2005 und 2006. Erwerbslose sparten sich den Gewerkschaftsbeitrag. Die IG Metall verlor Mitglieder und bekam kaum neue. Die Beitragseinnahmen sanken in dieser Zeit um 2 Millionen Euro.
Berthold Huber, 2007 verabredungsgemäß zum ersten Vorsitzenden der IG Metall gewählt, konnte erst für das Jahr 2008 die Wende melden.
Die IG Metall hat nach 15 Jahren den Mitgliederschwund gestoppt. Wir sind stärker geworden in den Betrieben.
Wir haben partizipiert an den Strukturveränderungen der Beschäftigung. Das können Sie sehen an unseren guten Zahlen bei der Gewinnung und Organisierung von Angestellten, Kolleginnen und Kollegen. Und unterm Strich